Die Herzfrequenz ist so individuell wie dein Fingerabdruck. Und ein fixer Wert, wenn wir uns an einem fixen Wert orientieren, das ist physiologisch gesehen kompletter Schwachsinn.
Ja, moderates Training macht das Herz deutlich jünger. Aber ob jetzt der speziell die Marathondistanz da so eine große Rolle drin spielt, so finde ich ein bisschen fraglich.
Der Mythos, Laufen macht schlank, ist meiner Meinung nach absoluter Quatsch.
Schuhe an, Tür zu und los. Laufen ist eigentlich der simpelste Sport der Welt. Doch wer tiefer in die Welt des Laufsports eintaucht, sei es in der Laufgruppe oder in den sozialen Medien, merkt schnell, es kursieren unzählige Meinungen, Regeln und ultimative Tipps, ohne die angeblich nichts funktioniert. Aber stimmt es wirklich, dass Barfußlaufen den Laufstil verbessert? Oder dass 150 die ultimative Pulsgrenze beim GA1-Lauf ist? Oder dass Marathonlaufen, je nachdem, wen man fragt, gesund oder ungesund ist? Weil wir keine Lust mehr auf Halbwissen haben, das uns am Ende ausbremst statt schneller macht, räumen wir in dieser Folge wieder damit auf. Gemeinsam mit unserer neuen Achilles-Running-Redakteurin Julia habe ich, Elliot, eure Laufmythen gesammelt, die wir für euch einem Faktencheck unterziehen sollen. Julia ist selbst Triathletin und Sportwissenschaftlerin und prüft diese Behauptungen mit mir knallhart anhand der aktuellen evidenzbasierten Wissenschaft. Und jetzt, genug der Vorrede, wir gehen rein in eure spannendsten Fragen und Mythen.
Julia, moin! Willkommen in deiner allerersten Achilles Running Podcast Folge, diesmal auch vor der Kamera. Wie geht's dir?
Ja, ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich heute endlich quasi eine große Folge mit dir aufzunehmen.
Ja, du hast ja jetzt schon sehr, sehr viele gehört, bist jetzt schon seit einiger Zeit Redakteurin bei uns und jetzt ist es endlich soweit und wir nehmen auch mal zusammen eine auf.
Genau, dann hört ihr in Zukunft vielleicht auch beim großen Podcast meine Stimme.
Richtig. Im kleinen Podcast, also im Achilles Running Shorts Podcast, bist du ja jetzt schon seit ein paar Folgen zu hören.
Genau.
Also kleine Hörempfehlung an alle, die Julia noch nicht gehört haben.
Genau, schaltet ein. Ich habe letztes Mal nachgezählt, jetzt glaube ich, die nächste müsste die 10. sein, also winziges Jubiläum.
Cool, ja. Ja, auf jeden Fall reinschalten für all diejenigen, die den Shorts-Podcast vielleicht auch nicht hören. Verlinken wir auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema vorbereitet und du wirst mir da ja auch so ein bisschen als Trainerin oder Coach zur Seite stehen. Du bist ja nicht nur Redakteurin bei uns, sondern auch Sportwissenschaftlerin und erfreulicherweise auch noch Trainerin, Ausdauertrainerin. Ja. Das heißt, du kannst vielleicht bei der einen oder anderen Sache uns dann auch so ein bisschen Trainingsimpulse vielleicht geben und nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, als ich es vielleicht allein durch meine Recherche kann.
Ja, mit Sicherheit. Aber du hast ja auch schon viel Erfahrung dadurch, dass du auch selbst läufst. Ja. Dementsprechend wird das, glaube ich, eine ganz interessante Folge mit unserer Expertise und auch unseren Erfahrungen.
Ja, wir haben da ja ganz coole Einreichungen bekommen, aber... Mhm. Bevor wir da reingehen, dachte ich mir, damit die Leute dich trotzdem so ein bisschen kennenlernen und so einen kleinen Eindruck von dir bekommen, weil sie den Shorts vielleicht noch nicht gehört haben, machen wir eine ganz kurze Fragerunde und stellen uns gegenseitig ein paar Fragen, damit ja die Leute nochmal einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Und meine allererste Frage ist, was war bisher dein schönstes Wettkampf-Event?
Dann geht es gleich mit einer Hammerfrage los, weil gefühlt jeder Wettkampf ist immer was Besonderes. Aber ich glaube tatsächlich, dass die ersten Wettkämpfe dann das Besondere sind. Mein erster Marathon in Wien zum Beispiel. Wien ist meine absolute Lieblingsstadt. Und den dann da zu laufen, auch ganz alleine, war wirklich so eine richtig, richtig schöne Erinnerung. Oder auch meine erste Mitteldistanz in Valencia, natürlich mit der Familie und ein wunderschöner Sonnenaufgang direkt am Meer. Das sind, glaube ich, so meine Favorite Events. Mhm. Und du, hast du eins, was dir im Kopf geblieben ist?
Du hast meine Antwort voll geklaut. Ich wollte auch sagen, mein allererster Wettkampf, also mein erster Halbmarathon in Berlin, war tatsächlich für mich der schönste. Es war nicht der Berlin-Halbmarathon, sondern ein kleiner in einem kleinen Bezirk in Berlin. Und für mich war irgendwie das Gefühl, was da, also bisher kam kein Gefühl von anderen Wettkämpfen an dieses Gefühl ran, weil es einfach so aufregend war, aber auch so beflügelnd, das erste Mal mit Publikum, nenne ich es jetzt mal, zu rennen. Das war dann die nächsten Male immer so ein bisschen schwächer tatsächlich. Deshalb der erste Wettkampf war am schönsten. Und tatsächlich war ich auch mit am schnellsten.
Oh, das, wow,
ja.
Krass. Aber auch wenn es ein kleineres Event war, war trotzdem dann viel Stimmung? Weil ich finde immer, das trägt einen so ein bisschen.
Total. Aber ich brauchte dann auch nicht, also ich habe einfach gemerkt, dass ich es jetzt nicht brauche, dass da wirklich tausendfaches Publikum an den Rändern steht. Mir reicht es, wenn es irgendwie paar Leute sind, die Musik machen oder irgendwie ne, ein bisschen Cheering ja. oder Schilder hochhalten. Finde ich sogar ein bisschen persönlicher, weil man hat so das Gefühl, die Leute blicken einem noch so, ne, ja, machen nur Augenkontakt mit einem, blicken einem richtig ins Gesicht. Und auf großen Veranstaltungen bist du halt einer von vielen, der da vorbei
ist. Ja, das stimmt.
Deshalb.
Ja. Stimmt. Ja, ich finde so allgemein die ersten Events irgendwie bleiben einfach ja. im Kopf voll. Ich habe auch eine Frage für dich, weil die Leute kennen dich zwar schon, aber vielleicht können sie dich noch besser kennenlernen. Hast du so irgendwelche komischen Angewohnheiten beim Laufen, ob es jetzt beim Training ist oder beim Wettkampf? Irgendwas, was vielleicht nicht jeder macht und man sich fragen würde, warum tut er das?
Ich glaube, super komische Sachen habe ich tatsächlich nicht. Ich bin da nicht so besonders beim Laufen. Aber was ich immer mache, ich trage eigentlich immer kurze Hose. Das ist vielleicht was, was nicht jeder macht. Also auch im Winter laufe ich eigentlich mit kurzer Hose und vielleicht mit Lauftights. Aber ich habe noch nie eine lange Hose beim Laufen getragen. Einfach weil ich an den Beinen ist mir auch einfach immer sehr warm. Also ich friere da nicht so.
Aber hast du dann so lange Socken, die du hochziehst bis zu den Knien? Oder ist egal?
Also ich habe keine Kompressionsstrümpfe, falls du das fragst. Okay. Also Wadensocken einfach.
Ja, ja, okay. Aber die Beinhaare schützen.
Genau. Vielleicht habe ich auch einfach so dichtes Beinhaar, dass ich keine lange Hose brauche, ja.
Ja, das geht mir nicht so. Ich habe oft eine lange Hose an.
Verstehe. Ja, du frierst ja auch viel, weiß ich ja schon über dich. Hast du irgendein verrücktes Ritual oder eine komische Sache?
Es gibt eine komische Sache oder zwei komische Sachen. Wenn ich laufe, muss ich immer links laufen. Das heißt, also egal wo ich langlaufe, ich laufe immer irgendwie links am Rand vom Weg, was natürlich ungünstig ist, weil links grundsätzlich ja eigentlich überholt wird. Das heißt, da muss ich immer so ein bisschen gucken oder wenn mir Leute entgegenkommen. Aber das ist noch in Ordnung. Und die zweite Sache, ich habe immer so, ich klemme meine Daumen ein beim Laufen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, weil ich sonst nicht weiß, wohin mit den Daumen. Ne? Ich wäre nicht die ganze Zeit, also irgendwie klemme ich die immer ein und so laufe ich irgendwie schon die ganze Zeit, seitdem ich laufe. Und das wird sich vermutlich auch nicht ändern, weil das ist jetzt so meine Position. Und ich finde auch, dass es hilft, irgendwie locker zu bleiben, nicht so verkrampft zu sein.
Also du klemmst sie nicht total fest ein,
ich habe sie nur ganz locker zwischen den Fingern und ja, das ist ein bisschen weird. Aber
das ist ein Geheimtipp jetzt schon direkt.
Genau, probiert das mal aus, dann habt ihr immer eine lockere, entspannte Hand und verkrampft nicht.
Mhm. Okay, ja. Ich werde es mal ausprobieren.
Trick 17.
Okay, hast du denn ein Ziel, was das Laufen angeht? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant für die Leute da draußen, um mal so ein bisschen rauszuhören, was denn auch so dein Steckenpferd ist eigentlich bei Races oder auch sonst drumherum.
Gute Frage. An sich Laufen, also ich bin ja Triathletin selbst, so reinlaufen ist für meinen Körper nichts, weil der recht früh anfängt zu streiken, wenn ich nur Laufeinheiten hätte. Wenn ich mich nur auf dieses Jahr beziehe, habe ich zwei Mitteldistanzen, denen ich besser werden möchte als in denen davor. Also natürlich PBs angreifen und dann wäre danach noch der Berlin-Marathon, der wirklich eine Woche nach einer Mitteldistanz ist, aber man wurde ja ausgelost. Also ich habe dann gesagt, ich probiere es und wurde halt mit angenommen und jetzt habe ich den Salat und muss eine Woche danach den Marathon laufen. Mhm. Aber da ist es eigentlich nur mein Ziel, den zu genießen, weil da habe ich noch quasi ein Hühnchen mitzurupfen mit dem Berlin-Marathon. Und ansonsten glaube ich, primär so das Ziel für die gesamte Sportkarriere sozusagen ist immer Spaß zu haben und vor allem auch gesund zu bleiben, weil ich glaube, dann läuft es einfach von selbst.
Das ist das Wichtigste.
Ja. Hast du dieses Jahr irgendwelche Ziele?
Also dadurch, dass ich aus einer längeren Verletzungsphase kam, ist für mich einfach Prio 1, keine Verletzungen mehr zu haben, einfach gesund zu laufen. Ja. So, ich habe einfach gemerkt, mir jetzt Ziele zu setzen, wo ich gerade erst aus dem Verletzungssumpf komme, ist ein bisschen sinnfrei. Ich würde gerne am Ende des Jahres einen vielleicht Halbmarathon laufen, aber ich werde erstmal wieder richtig reinkommen müssen. Ja. Und auch will ich auch. Ich will da so den Druck rausnehmen, weil wenn der Druck höher ist, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen. Deshalb.
Ja, dann geht man es auch zu schnell an.
Umfänge steigern, würde ich sagen, ist gerade mein Ziel.
Ja, ist ein gutes Ziel, gesund zu bleiben auf jeden Fall.
Ja.
Wenn du läufst oder allgemein Sport treibst, gibt es bei dir so ein Guilty Pleasure, was vielleicht nicht so unmittelbar in der Laufbubble verbreitet ist oder wo vielleicht andere AthletInnen sagen würden, aber du bist doch Läufer, wie kannst du nur?
Also ich glaube nicht beim Laufen oder beim Sport machen, aber ich gehe, also früher war es öfter, jetzt nicht mehr so sehr. Ich wohne ja in Berlin, das heißt, ich gehe schon ganz gern feiern und ich gehe auch ganz gern in den Club und es beißt sich dann immer schon so mit meinem Schlafrhythmus, wenn ich dann Montag wieder anfange zu trainieren und manchmal auch in der Wettkampfvorbereitung natürlich am Wochenende. Also da muss ich dann schon immer entscheiden, was mir wichtiger ist und mache dann halt Abstriche, je nachdem, wie wichtig der Wettkampf ist natürlich dann. Eher beim einen oder beim anderen. Also ich würde sagen, das passt, also höre ich zumindest jetzt nicht so viel bei anderen LäuferInnen, dass die jetzt noch viel so Party machen gehen, so zu Techno-Dancen gehen.
Obwohl ja Tanzen irgendwie auch Grundlagenausdauer
ist. Es ist auch so. Ich würde sagen, seit ich Cardio mache, kann ich auch länger tanzen.
Perfekt, eigentlich Win-Win.
Ja, denke ich auch. Perfekt. Hast du Guilty Pleasures?
Also tatsächlich bin ich nicht so die Clubmaus. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal feiern war, muss
ich sagen. Die
Mist. Ich kann halt auch einfach nicht so lange wach bleiben.
Das mit dem Schlaf kenne ich.
Ich weiß gar nicht so richtig, Guilty Pleasure, aber ich bin halt einfach eine Naschkatze. Also da, wo Schokolade ist, bin ich auch. Und umgekehrt, da das ist nicht so nicht so typisch, dass alle Athleten sagen, ja, ich nasch auch. Also ich glaube, viele sind auch Naschkatzen, weil irgendwie müssen die Kalorien ja auch wieder rein. Ja. Aber die Süßigkeiten sind nicht sicher vor mir.
Ja, das ist aber auch recht verbreitet in der Laufszene.
Und es schmeckt ja auch leider. Also,
absolut. Irgendwoher müssen die Carbs ja kommen.
Ja, ist so, genau. Gerade dann vorm Wettkampf, da ist das schlechte Gewissen dann nicht ganz so groß.
Genau, ja. Okay, dann letzte Frage, weil du ja selber auch logischerweise AthletInnen coachst und ich weiß, dass du auch Krafttraining natürlich immer mit integrierst, wie es auch sein sollte. Ne? Was ist denn deine liebste Übung im Krafttraining, um ein bisschen wegzugehen vom Laufen?
Krafttraining, ganz leichte Antwort oder fällt mir super easy, sind Bulgarian Split Squats. Mhm. Mit Gewicht, ohne Gewicht, je nachdem, wie das Level gerade ist, aber super Übung, ist unilateral, es kommt dem Lauf, Rhythmus der Laufbewegung recht nah, liebe ich. Würde ich immer mit einbauen in jeden Trainingsplan. Okay. Mhm. Und bei dir, hast du eine Übung, die du immer mit einbaust?
Ja, tatsächlich. Ich hasse Beinkrafttraining. Ich mag eigentlich alles mit dem Oberkörper.
Perfekt.
Also, ist jetzt nicht immer förderlich, natürlich dann für mein spezielles Lauftraining in dem Fall. Aber ich liebe so, also Brustübungen, also eigentlich alles mit dem Oberkörper, Rückenübungen und so. Irgendwie habe ich an denen mehr Spaß als alles im Unterkörper. Ne? Ich hasse so Kniebeugen, ich hasse Ausfallschritte, all das. Ich denke, ja, ich weiß, sie sind auch wichtig, gerade um Verletzungen vorzubeugen. Mhm. Und ich mache die jetzt auch, damit ich keine Verletzungen habe. Und das hilft auch für manche der so typischen Laufleiden. Ja. Aber ich mag sie nicht. Ich mache sie halt, weil ich muss.
Ja,
ich
mag sie nicht. Vielleicht solltest du zum Schwimmen wechseln, wenn du so gern Oberkörper trainierst.
Wenn ich besser schwimmen könnte, vielleicht.
Und dann ist der Triathlon auch nicht weit.
Richtig, du versuchst mich zu rekrutieren. I see what you do. Okay, na gut, da haben wir jetzt eine kleine Vorstellungsrunde. Ein bisschen länger als gedacht. Aber ist ja auch schön, wenn die Leute wissen, wer jetzt eigentlich ihre Fragen da beantwortet und vielleicht auch, welche Perspektive wir kommen, wenn wir die Fragen beantworten. Wir haben nämlich wieder Laufmythen vorbereitet und da kamen ja einige aus der Community, also von euch da draußen. Danke an der Stelle. Wir haben auf Instagram nach Behauptungen gefragt, die ihr da draußen immer wieder hört in der Laufbubble und bei der ihr euch aber schon immer gefragt habt, stimmt das eigentlich? Und ja, dann lass uns doch gerne direkt mal reinstarten mit der ersten Behauptung, die wir bekommen haben.
Genau, die erste Behauptung hat uns Florian geschickt und er fragt Folgendes.
Hallo, liebes Achilles Running Team. Vielen Dank für den coolen Podcast und die immer super interessanten Themen. Es macht immer wieder Spaß, es zu hören und ich hoffe, ihr habt noch viele weitere coole Podcasts. Und um das ein wenig anzusteuern, höre ich häufiger, dass man, wenn man viel schwitzt, ja nicht so trainiert sei oder dass das ein Zeichen mangelnder Fitness ist. Da frage ich mich selber, ich treibe relativ viel Sport, schwitze sehr schnell. Stimmt das denn? Vielen Dank für eure Antwort und macht weiter so.
Ja, Florian, danke für deine Nachricht und wir haben uns der Sache natürlich mal angenommen und gehen mal so ein bisschen rein ins Thema Schwitzen als trainierte Person oder untrainierte Person. Du hast ja schon gesagt, du trainierst recht viel und schwitzt auch viel und das ist eigentlich auch genau richtig so. Vorweg einmal, Frauen haben in der Regel mehr Schweißdrüsen aber produzieren weniger Schweiß. Das heißt, Männer mit weniger Drüsen, die aber aktiver sind, schwitzen grundsätzlich mehr als Frauen, ne? Und wie aktiv die Drüsen sind, das bestimmt dann quasi immer, wie stark wir schwitzen. Und letztendlich ist die Studienlage sagt, dass, und ich meine, Florian hat es schon gesagt, Männer schwitzen stärker, vor allem wenn sie trainiert sind, als Frauen. Einfach, wie gesagt, weil Frauen pro Drüse weniger Schweiß quasi produzieren oder ja, ausschütten. Genau. Und grundsätzlich gilt, je mehr du schwitzt, desto mehr versucht dein Körper irgendwie deine Körpertemperatur zu regulieren. Und wenn wir jetzt untrainierte und trainierte Personen vergleichen, jetzt beispielsweise nach der Beanspruchung, ne, also die laufen beide 30 Minuten bei 60% ihrer V2 Max, dann wird natürlich der Trainierte deutlich mehr schwitzen, weil er deutlich mehr Anstrengung aufweist, weil er vermutlich eine höhere V2 Max hat als die untrainierte Person und dementsprechend ja auch schneller läuft, ne, und dann mehr Wärme produziert und mehr schwitzt. Und wenn wir jetzt aber die Belastung vergleichen, also beide laufen ungefähr 30 Minuten bei einer 6er-Pace zum Beispiel, dann ist ja logisch, dass der Trainierte bei der 6er-Pace viel ökonomischer ist und vermutlich das für ihn ganz locker sein wird. Da schwitzt dann natürlich der Untrainierte oder die untrainierte Person deutlich mehr, weil sie hier mehr angestrengt ist und mehr Wärme produziert. Und grundsätzlich gilt, dass trainierte Personen auf jeden Fall ökonomischer und effektiver schwitzen, weil das Kühlsystem bei Trainierten deutlich schneller anspringt und effektiver anspringt als bei einer untrainierten Person. Das ist einfach dann bei einer untrainierten Person vielleicht eingerostet, die Schweißdrüsen brauchen so ein bisschen, um in Gang zu kommen. Das heißt, der Trainierte schwitzt schneller, aber irgendwie auch effektiver. Und letztendlich spielt auch irgendwie da so ein bisschen die Genetik eine Rolle. Mhm. Wie ist meine Körperstatur? Habe ich irgendwelche Medikamente, die ich einnehme? Habe ich vielleicht Alkohol getrunken, Drogen konsumiert? Das hat natürlich alles einen Einfluss dann auch auf die Schweißproduktion.
Ja, ich habe das auf jeden Fall auch selber festgestellt damals, als ich mit Cardio angefangen habe. Da habe ich angefangen, mehr zu schwitzen. Ja. Ich fand das auch super nervig am Anfang, weil das irgendwie einfach ungewohnt war, weil ich vorher jemand war, der sehr, sehr wenig geschwitzt hat oder sehr, nicht häufig einfach. Und das hat sich auf jeden Fall bei mir geändert. Aber habe ich mich jetzt schon länger dran
gewöhnt. Ja, man gewöhnt sich an alles. Bei mir, ich friere ja eigentlich immer. Ja. Aber sobald ich loslaufe, also ich brauche nicht lange einen Warm-up. Ich mache gefühlt 3 Schritte, dann lass es 5 Minuten sein und ich bin warm. Also ich fühle mich warm, ich fange an zu schwitzen. Es geht bei mir super schnell, obwohl mir sonst immer kalt ist. Okay. Was eben auch zeigt, dass Kühlsystem funktioniert. Ne? Der Körper versucht direkt, die aufgebrachte Wärme irgendwie ein bisschen abzubauen und zu reduzieren, indem er schwitzt. Also grundsätzlich ist der Mythos, dass man mehr schwitzt, wenn man untrainiert ist, völliger Quatsch.
Ja. Dann machen wir mal weiter. Wir haben noch eine schöne Frage bekommen, die man immer wieder hört. Und zwar hat uns Sarah auf Instagram gefragt.
Stimmt es wirklich, dass Barfußschuhe den Laufstil verbessern und man öfter oder regelmäßig mit Barfußschuhen laufen gehen sollte?
Ja, danke erstmal für deine Frage.
Gute Sarah. Frage.
Ne? Ist auch was jetzt intuitiv vielleicht nicht so leicht zu beantworten ist. Ich weiß ja nicht, Sarah, ob du mit dem Gedanken spielst, dir Barfußschuhe zuzulegen. Die Antwort ist so ein bisschen ja, aber auch nein. Also ich bin da nochmal in die Recherche reingegangen, was ganz gut gepasst hat, weil ich auch gerade diese super spannende Folge mit Dr. Freddy Sichting zu einem ähnlichen Thema hatte. Die Folge heißt Bist du zum Laufen geboren? Und darin haben wir auch über das Thema moderne Laufschuhe gesprochen. Und das ist schon relativ komplex. Also schon mal vorweg, es ist recht individuell, ob jetzt Barfußschuhe den Laufstil verbessern oder nicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, moderne Schuhe, nicht nur Laufschuhe und unser menschlicher Fuß, unsere menschliche Fußform stehen in einem Mismatch zueinander. Das ist schon so. Also Mismatch wird immer Ungleichgewicht, so bezeichnet man ein Ungleichgewicht in der Wissenschaft. Dieses Mismatch gibt es, weil unsere Füße häufig, primär die Zehen, in modernen Schuhen zusammengequetscht werden. Ne? Also gerade der Großzeh hat da ja oft nicht so viel Platz. Merkt man vielleicht auch selber, wenn man die Schuhe mal auszieht und sieht, wie fühlt sich das eigentlich an. Und was auch sicherlich super viele Leute feststellen, die Fußmuskulatur ist nicht so stark ausgeprägt, wenn man wirklich immer mit sehr gedämpften Schuhen unterwegs ist. Das Ding ist ja, dass wir die Schuhe nicht nur beim Laufen tragen, sondern auch so im Alltag. Die meisten von uns laufen ja sehr wenig barfuß. Und ja, es ist tatsächlich so, dass sich die Fußform, vor allem der große Zeh, dadurch verändert. Und das hat natürlich auch dann Auswirkungen auf die Hebelfunktion, auf die Hebelwirkung und die muskuläre Ansteuerung im Laufsport. Also es ist schon so, dass es Veränderungen gibt. Weil der Fuß eben, ja, dem Fuß werden so ein bisschen Aufgaben abgenommen durch das Tragen von gut gedämpften Schuhen. Die Fußmuskulatur ist dadurch schwächer. Aber trotzdem ist nicht klar, ob das Weglassen von Schuhen jetzt wirklich per se die Lösung ist. Also die Studienlage ist dann nicht so ganz eindeutig zum jetzt aktuellen Stand 2026. Was manche Studien zeigen konnten, ist zumindest, dass der Fuß sich durch Barfußlaufen anpasst. Also auch da passieren wieder Anpassungen, wenn man regelmäßig barfuß läuft. Und die Muskulatur wird auf jeden Fall auch stärker, vor allem natürlich an der Fußsohle, weil er da ist der Fuß ja dann anderen Umgebungen ausgesetzt als normalerweise. Sowas wie Kieselsteine, Wiese und so, fühlt sich natürlich ganz anders für ihn an, wenn er dann ohne Sohle unterwegs ist. Ob das jetzt aber zu einem besseren Laufstil führt, ja, da kann man da jetzt nicht einfach Ja zu sagen. Also es ist relativ individuell. Jeder Alltag, jede Person ist ja auch sehr individuell. Deshalb lassen sich diese Studienergebnisse nicht pauschal auf alle LäuferInnen übertragen. Man darf sich da ja auch fragen, wie groß ist die Person, wie schwer ist die Person, wie alt ist die Person. Weil was natürlich schon trotzdem passiert, ist, dass die Stoßbelastung auf die Knie stärker ist, wenn man auf einmal die Schuhe weglässt. Weil ohne Sohle natürlich, die dämpft die Stoßwirkung. Und das muss den Leuten dann natürlich auch bewusst sein, dass wenn man jetzt vielleicht Knie, schon vorbelastete Knie oder so hat, dass das eine sehr große Herausforderung ist für die Gelenke. Ja, deshalb auch ganz wichtig, damit sich das Verletzungsrisiko nicht erhöht, sollte man den Fuß langsam an Barfußschuhe gewöhnen. Also falls du das jetzt doch planst zu machen, Sarah, bitte ganz langsam dran gewöhnen. Also mit ganz geringen Kilometern anfangen, vielleicht auch gar nicht direkt mit einem Lauftraining in Barfußschuhen anfangen, sondern erstmal ganz normal damit gehen. Da kannst du uns ja vielleicht auch nochmal ein paar Tipps geben, Julia, als Trainerin, wenn du ja jetzt einen Coachie hättest, der gerne mehr Barfuß laufen möchte oder vielleicht sogar auf Barfußschuhe umsteigen würde. Was wäre da vielleicht für dich auch erstmal wichtig, also in der Vorbereitung, bevor es daran geht?
Ganz kurz würde ich noch ergänzen, dass ich meine, wir wachsen ja auch irgendwie auf und tragen permanent Schuhe. Klar, als Kind vielleicht ein bisschen weniger, aber grundsätzlich wachsen wir mit Schuhen auf. Dementsprechend sind wir es ja auch gar nicht anders gewöhnt. Und dann quasi natürlich jetzt die Studien zu machen, man weiß ja gar nicht, wie wäre es, wenn wir von klein auf barfuß die ganze Zeit gelaufen wären. Hätten wir dann eine ganz andere Fußmuskulatur als jetzt mit den Schuhen. Dementsprechend ist das auch immer so ein bisschen fragwürdig, weil man hat ja vermutlich nicht ProbandInnen getestet, die lebenlang barfuß gelaufen sind und dann plötzlich Schuhe getragen haben. Aber wenn ihr oder du, Sarah, Barfußschuhe tragen möchtest, vor allem im Training, dann ja, würde ich einfach von Grund auf dafür sorgen, dass deine Fußmuskulatur eben schon gestärkt ist, durch zum Beispiel Krafttraining oder plyometrisches Training vor allem. Das schreibe ich eigentlich meinen AthletInnen immer mit ein und weise auch darauf hin, das barfuß bzw. in Socken zu machen, weil man da einfach schon so ein bisschen mehr Gefühl hat im Fuß. Da bringen jetzt Schuhe nicht so viel. Also da deine Fußmuskulatur, allgemein auch Beinmuskulatur zu kräftigen, um das dann auch irgendwie abzufangen und die Kraft gut zu übertragen, wenn du in den Barfußschuhen läufst. Und dann sich natürlich die Distanzen auch locker steigen. Vielleicht auch die Schuhe erstmal zu tauschen, dass du von deinem krass gedämpften Laufschuh zu einem weniger gedämpften Laufschuh gehst, als so Zwischenstep und dann irgendwann zum Barfußschuh switcht. Dann vielleicht auch nicht jede Einheit gleich damit läufst, sondern wenn du dreimal läufst, dann erstmal eine mit Barfußschuhen, dann irgendwann, wenn sich dein Körper ein bisschen dran gewöhnt hat, die zweite Einheit mit dazu nimmst, dass du quasi das so langsam auslaufen lässt.
Ja, ich glaube, das Fazit ist auf jeden Fall an der Stelle, dass man nur, weil es ein Trend jetzt auch vor ein paar Jahren war, ne, auf Barfußschuhe umzusteigen, dass man das auf jeden Fall nicht nachmachen sollte, nur aus diesem Grund. Man sollte sich sehr genau überlegen, was sind die Ziele und habe ich nicht vielleicht doch schon einen Schuh gefunden, der richtig, richtig gut zu mir passt und sich richtig gut anfühlt, weil dann würde ich in dem Fall einfach dabei bleiben. So, man sagt ja auch nicht umsonst, never change a running system. Ja. Also wenn es funktioniert, und man jetzt nicht den Bedarf eigentlich körperlich verspürt, auf Barfußschuhe umzusteigen, dann würde ich es einfach lassen. Aber ich finde den Hinweis super gut, dass man ins pilometrische Training zum Beispiel Barfußübungen integrieren kann. Mhm. Man die Fußmuskulatur auch im Alltag stärken sollte natürlich. Im Urlaub gerne barfuß laufen und
ja,
so.
Ja, total.
Aber einfach. Muss es immer der Laufsport sein mit Barfußschuhen? Meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt.
Nee. Ich glaube auch, wenn man im Alltag unabhängig von der Arbeit und dem Laufen selbst oft barfuß läuft und eben wirklich Krafttraining macht, dass die Fußmuskulatur dann an sich gut genug gestärkt ist und man jetzt nicht noch unbedingt barfuß laufen muss, um die Fußmuskulatur wieder zurückzuholen sozusagen.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die kommt von der lieben Ines und sie hat uns Folgendes geschickt.
Die Behauptung, die ich immer oder oft höre, ist, dass man bei Grundlagenläufen nicht über einen 150er Puls kommen darf.
Super Frage, liebe ich. Ist genau mein Thema, Herzfrequenz und Laufsport. Da gehe ich ganz oft auch mit meinen AthletInnen irgendwie ja, so ein bisschen in die Diskussion, weil natürlich immer wieder die Fragen kommen, oh, ich bin heute gelaufen und meine Herzfrequenz ist viel höher gegangen oder war das jetzt ein schlechter Lauf? Hatte der überhaupt einen Effekt? Und das Grundproblem, was allgemein an dieser Aussage ist oder was ich immer wieder höre und auch wirklich sehr verbreitet ist, ist, dass die Herzfrequenz kein absoluter Maßstab ist. Aber viele halt denken, da steht 150, also ist es bei mir auch so. Und das ist einfach nicht möglich, weil die Herzfrequenz ist so individuell wie dein Fingerabdruck. Und ein fixer Wert, wenn wir uns an einem fixen Wert orientieren, das ist physiologisch gesehen kompletter Schwachsinn. Also das bringt dem Individuum gar nichts. Genau, und warum das so ist, so ein bisschen der Hintergrund. Erstmal Pace und Puls, wenn wir das vergleichen, die Herzfrequenz, wenn wir uns daran orientieren, ist quasi die Reaktion, die unser Körper auf die Anstrengung hat, ne? Also der Input, den wir im Körper haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Pace laufen würden, haben wir die tatsächliche Leistung, also der Output, was können wir tatsächlich leisten. Deswegen empfehle ich schon mal als kleinen Disclaimer immer eher Pace-basierte Trainingspläne als Herzfrequenz-basierte Trainingspläne. Und warum? Weil die Herzfrequenz einfach super anfällig ist. Was meine ich mit anfällig? Wir haben einmal intraindividuelle Unterschiede. Ne? Also Elliot, wenn du jetzt läufst, ist nicht jeden Tag deine Herzfrequenz gleich. Das heißt, innerhalb einer Person kann die Herzfrequenz variieren. Und das hat zum Beispiel mit dem Wetter zu tun. Wenn es jetzt im Sommer wärmer wird, klar ist unsere Herzfrequenz höher, weil wir natürlich ein bisschen angestrengter sind. Wenn du schlecht geschlafen hast, dann ist die Herzfrequenz vielleicht erhöht. Oder du viel Stress hast. Das sind alles so Faktoren, die von außen auf uns einwirken, die unsere Herzfrequenz verändern. Und neben den intraindividuellen Unterschieden gibt es dann noch die interindividuellen Unterschiede. Und das sind zum Beispiel Geschlechterunterschiede. Und Studien zeigen, dass Männer im Ruhezustand und bei moderater Belastung, also so ein klassischer Grundlagenlauf, eine niedrigere Herzfrequenz haben als Frauen ohnehin. Das heißt, Frauen und Männer kann man ohnehin nicht miteinander vergleichen, weil Frauen haben ein kleineres Herzzeit- oder Herzminutenvolumen. Das heißt, das Volumen, was pro Minute durch deinen Körper gepumpt wird und auch tendenziell einen geringeren Blutdruck. Und das Herz muss natürlich versuchen, das zu kompensieren, ne, dass weniger Volumen in deinen Körper geht. Und das macht es, indem es eben schneller pumpt, damit immer noch genau die gleiche Menge an Sauerstoff in deinen Körper gelangt. Genau, und dann gibt es natürlich neben den Geschlechterunterschieden auch noch Unterschiede zwischen der Genetik. Also bin ich ein hochpulsiger Mensch, bin ich ein normal- oder niedrigpulsiger Mensch? Das heißt, es gibt Menschen, die genetisch bedingt vielleicht einen sehr hohen Maximalpuls haben, zum Beispiel 210 Schläge. Und für die ist dann natürlich bei einem Lauf ein 160er Puls noch tiefste Grundlagenausdauer. Während niedrigpulsige Menschen bei einer 160er Herzfrequenz vielleicht schon über der Schwelle laufen und da irgendwie am Limit kratzen. Dementsprechend kann man das gar nicht so pauschalisieren. Genau, ich habe noch ein Beispiel. Vielleicht kriegen wir es hin, das auf Instagram bildlich nochmal zu teilen. Aber ich habe hier vor mir zwei Leistungsdiagnostiken. Da geht es jetzt um natürlich die Laktat-Leistungsdiagnostik, bei der man auf dem Laufband läuft und alle 3 Minuten wird die Geschwindigkeit erhöht. Aber neben der Laktatkurve sehe ich auch die Herzfrequenzkurve. Und ich habe eine Diagnostik von einer Hochpulserin, das ist eine Frau, Disclaimer bin ich, und eine Kurve von einem Mann. Und bei einer 6er Pace ungefähr sind die Herzfrequenzen ganz unterschiedlich. Ne? Also ich als Hochpulserin habe eine 170er Herzfrequenz, ne? Bei einer 6er Pace. Das ist, ne, für mich einfach Grundlage, bei der ich aber trotzdem so einen hohen Puls habe. Bei einer anderen Person, die normalpulsig ist, ist die Herzfrequenz bei nicht mal 140. Ne? Also 30, mehr als 30 Schläge Unterschied. Und das heißt jetzt nicht, dass die Leistungsfähigkeit von mir oder ne, von hochpulsigen Menschen schlechter ist. Ganz im Gegenteil, die Diagnostik war hier deutlich besser. Das heißt einfach nur, dass ohne die Kenntnis der individuellen Maximalherzfrequenz und der Schwellenwerte so eine Pauschalzahl wertlos ist.
Ja, ja. Also nicht einfach nach irgendwelchen Richtwerten, die man irgendwo gelesen hat, sich richten.
Im besten Fall kennst du deine Maximalherzfrequenz oder machst mal eine Leistungsdiagnostik, dass du wirklich deine Werte kennst und halt auch ja, effektiv trainierst, weil es gibt, glaube ich, nichts Blöderes, als ein Jahr zu trainieren und dann zu merken, ich habe mich auf der Stelle bewegt und habe all meine Zeit und Motivation da reingesteckt, aber hab mich irgendwie nicht verbessert. Wenn das euer Ziel ist, dann ne, guckt, dass ihr eure Werte irgendwie einmal kennenlernt und wisst, bin ich hochpulsig, bin ich niedrigpulsig, kann ich mich an den allgemeinen Regeln orientieren oder gilt für mich vielleicht eine Ausnahme?
Ja, ansonsten hast du ja auch gut angesprochen, nach Puls trainieren ist vielleicht auch ein bisschen überbewertet, ja. Je nachdem natürlich, was die Ziele sind, aber nach Pace, also ich trainiere auch nach Pace, komme damit gut zurecht, ist ein bisschen zuverlässiger, wenn man dann auch mal vielleicht schlecht geschlafen hat oder
genau,
so.
Genau, ne? Ja. Also. Außer, gut, wenn du halt ne, in einem sehr hügeligen Gelände irgendwie läufst, dann würde ich trotzdem mal auf die Herzfrequenz gucken oder allgemein, die Herzfrequenz kann man immer im Blick haben, aber eben nicht so fokussiert betrachten oder ausschließlich auf die Herzfrequenz den Fokus setzen. Aber in einem hügeligen Gelände kann es durchaus Sinn machen, weil jeder weiß, wenn wir bergauf laufen, die Pace wird ein bisschen geringer und dafür geht unsere Herzfrequenz durch die Decke. Ja. Genau, aber grundsätzlich lieber Pace als Herzfrequenz.
Ja. Ja, gute Frage.
Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank für diese Frage.
Ja, voll. Okay, dann machen wir weiter mit Kai. Kai hat gefragt.
Ich habe gehört, dass Magnesium Krämpfe vorbeugt. Ist das wissenschaftlich belegt oder ist das eigentlich nur ein Mythos?
Ja, das ist ja auch so ein Mythos, der wirklich von einer Weile viel rumgespukt hat. Da kann man tatsächlich mal eine relativ klare Antwort geben. Da gibt es kein Jein, sondern die Antwort ist, es gibt tatsächlich heute, also Stand heute, keine qualitativ hochwertigen Studien, die belegen, dass die akute Einnahme von Magnesium Krämpfe während oder nach dem Sport verhindert, also in irgendeiner Weise positive Effekte darauf hat. Ich konzentriere mich jetzt vor allem auf die Krämpfe wirklich beim Sport. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie um Krämpfe bei der Schwangerschaft oder im Schlaf, sondern wirklich um dieses Phänomen, dass man halt beim Laufen merkt, der Muskel macht zu. Die Frage ist natürlich, woher kommen diese Krämpfe denn dann, wenn es nicht vom Magnesiummangel kommt? Da gibt es aktuell eine führende Theorie und zwar vermutet man, dass es sich um eine neuromuskuläre Ermüdung dabei handelt. Das heißt, das Nervensystem ist überreizt und feuert unkontrolliert Signale an den Muskel. Und der Muskel vergisst dann sozusagen währenddessen, wie man entspannt. Daher kommt dann dieses Krampfgefühl. Das würde auch meiner Meinung nach erklären, warum es in den Studien zu so einem großen Placebo-Effekt kam. Weil in den Studien haben Leute entweder ein Magnesiumpräparat bekommen oder ein Placebo-Präparat. Und in den meisten Fällen haben sie bei beiden dann den Effekt gemerkt. Das würde meiner Meinung nach ja dann vor allem auch vielleicht auf ein neurologisches Phänomen hindeuten und nicht auf ein physiologisches. Wenn man sich das Phänomen konkret im Laufsport anguckt, dann haben wir aber auch so dieses Phänomen, dass es sich manchmal wie ein Krampf anfühlt, aber eigentlich ist es Muskelermüdung. Also es wird auch manchmal nicht so richtig differenziert, weil man vielleicht das individuelle Empfinden auch nicht so einordnen kann. Diese Muskelermüdung kommt normalerweise durch ein Elektrolytungleichgewicht. Also vor allem natürlich wegen Natrium, also Salzen, die dann fehlen. Wir wissen ja, wer viel schwitzt, verliert viel Natrium und das stört dann sozusagen die Signalübertragung. Wenn man das vergleicht, der Magnesiumverlust ist da wirklich im Vergleich total minimal. Es handelt sich da ganz sicher um den Mangel des Natriums. Ansonsten kann natürlich auch eine schlechte Verpflegung zu ermüdeten Muskeln führen. Hatte ich auf jeden Fall auch schon mal im Wettkampf. Also ich weiß nicht, ob du dieses Krampfgefühl kennst. Ich hatte dir davon gefragt. Ich glaube, hattest du jetzt noch nicht so sehr.
Krämpfe tatsächlich gar nicht.
Ja, ich hatte es mal in einem Wettkampf und ich habe dann einfach getrunken und nochmal Gel nachgelegt und dann war es weg. Mhm. Also bei mir war es ganz klar, dann scheinbar dieses Elektrolyt-Ungleichgewicht, weil ich habe jetzt kein Magnesium eingenommen während des Laufs. Deshalb vielleicht da an der Stelle auch nochmal kurz in sich reinhorchen. Ist es wirklich das Gefühl eines Krampfes oder fühlt es sich eher an wie halt ein Muskel, der jetzt müde ist in dem Fall, weil er vielleicht schlecht versorgt ist? Also Fazit ganz klar, dass Krämpfe im Wettkampf meistens an Dehydrierung liegen oder an mangelnder Verpflegung, aber Magnesium da keine große Rolle spielt.
Genau, ja, aber also auch wenn ihr das regelmäßig habt, dann muss man das auf jeden Fall nochmal abklären, irgendwie professionell. Ne? Da ist jetzt die Aussage von uns natürlich nicht, das the one and only, aber grundsätzlich sind es wirklich Elektrolyte.
Ja, und Magnesium kann andere Vorteile haben, ne? Die Einnahme von Magnesium, das heißt jetzt nicht, dass sie damit jetzt widerlegt ist, aber hat einfach auf Krämpfe in der Regel keine Auswirkung. Ja.
Genau, dann haben wir eine Frage bekommen von Hanna und wir hören mal rein.
Hallo, ich wollte mal fragen, da ich jetzt auch so im Running Game bin. Das heißt ja immer, dass Zone 2 eigentlich mit am wichtigsten ist. Also langsam laufen, damit man schneller laufen kann. Aber wie ist das mit Intervallen? Also ist Zone 2 wirklich viel wichtiger als Intervalle? Oder eher Intervalle wichtiger? Also wie ist da die wissenschaftliche Lage?
Ja, Zone 2 ist ja auch, ich glaube, in einigen Folgen immer schon ein großes Thema gewesen. Oder auch in der gesamten Laufbubble, glaube ich, das Thema, was ja niemals zum Erliegen kommt.
Ja.
Ich habe einen Kollege, der sagt immer, das kann man so nicht pauschal und individualisiert sagen. Absolut, gehe ich mit. Also Zone 2 ist wichtiger als High-Intensity-Intervall oder so, würde ich jetzt auch pauschal nicht zustimmen. Klar, Zone 2, gerade auch im polarisierten Trainingsmodell, also bei dem ihr 80% ne, in einer lockeren Grundlage trainiert und nur 20% irgendwie hoch intensiver trainiert, natürlich da der Fokus, einfach weil Zone 2 grundsätzlich die Basis aller sportlichen Bewegung ist und natürlich viele Vorteile hat, wie zum Beispiel die Steigerung der mitochondrialen Kapazität. Das Herz-Kreislauf-System wird ökonomischer. Also ihr könnt dann irgendwann höheres Tempo bei einer gleichen Herzfrequenz laufen. Ihr verbraucht weniger Kohlenhydrate oder später Kohlenhydrate. Das heißt, Zone 2 hat definitiv schon viele Vorteile und ist letztendlich auch die Basis, um eure Grundlagenfitness auszubauen. Aber je nach Ziel würde ich auch Intervalle einbauen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine kurze Distanz habe, aber die natürlich ne, all out laufen muss, bei irgendwelchen Sprintsachen für LeichtathletInnen. Oder wenn ich einfach meine VO2 Max steigern will, was ja auch im Lauf- und Triathlon-Bereich so das einzig Wahre ist, worüber sich auch viele gern profilieren, eine hohe VO2 Max, dann sind natürlich kurze Intervalle, VO2 Max Intervalle von 200 Meter, 400 Meter super wichtig, um diese Sauerstoffschuld zu haben. Wir wissen alle, wenn wir all out sprinten für 200 Meter oder 400 Meter, dass wir da danach super viel außer Atem sind und viel, viel mehr atmen und genau in der Zeit wird eben viel Sauerstoff umgesetzt, was langfristig unsere VO2 Max triggert. Und somit natürlich auch eure Grundlagenausdauer. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel sagt, ich möchte einen Marathon laufen und es ist vielleicht nicht mein erster, sondern mein dritter, vierter, fünfter und ich möchte jetzt endlich nochmal einen draufsetzen und meine Zeit irgendwie verbessern, dann kommt ihr auch meiner Meinung nach an Schwellenintervallen nicht vorbei, weil ihr in gewisser Weise ja auch mal üben müsst, über einen längeren Zeitraum ein härteres Tempo zu laufen. Erstens mental, ne, für den Kopf, die Tempohärte. Dann, um eure Laktatbildungsrate zu senken, damit euer Körper eben später Laktat produziert und ihr weniger dieses ermüdende Gefühl habt in eurer Muskulatur, von dem wir eben gesprochen haben. Also grundsätzlich ist es nicht zu pauschalisieren, aber je nach Ziel kommt ihr eigentlich an den ein oder anderen Intervallen nicht vorbei. Wenn ihr jetzt einfach erstmal ne, euren ersten Halbmarathon laufen wollt oder Marathon, dann reicht das natürlich auch, nur Grundlage zu trainieren. Da geht es ja primär auch darum, eben eine Grundlage aufzubauen und den Körper daran zu gewöhnen, so lange Strecken zu laufen. Da ist dann natürlich Zone 2 auch ausreichend. Ja. Aber wenn ihr höhere Ziele habt, schneller werden wollt, dann Rein die Intervalle.
Ja, hätte ich auch nicht besser sagen können. Nicht einfach, nur weil es vielleicht Trendthema ist, so 100% auf Zone 2 setzen.
Ja.
Also gerade für all diejenigen, die schon länger laufen, da sind ja die meisten, glaube ich, von unseren HörerInnen auch drunter, die fallen da drunter, ist natürlich, also Intervalle gehören ganz klar dazu.
Ja,
gibt
ja,
keine also, Ausrede, sie nicht zu machen.
Genau, ich habe immer Athleten oder ich habe, ja, meine Athleten laufen alle Intervalle, je nachdem, in welcher Trainingsphase wir sind. Da wird auch das ein oder andere Mal natürlich gemeckert, weil es auch unschöne Einheiten gibt, aber das sind letztendlich auch die Einheiten, gerade wenn ihr ein Zeitziel habt, die euch da irgendwie nach vorne pushen.
Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja.
Gut, dann unser nächster Kommentar kommt von Brian. Und Brian fragt uns, ist Marathonlaufen ungesund? Das muss ich sagen, also wird sicherlich die Gemüter ein bisschen erhitzen. Meine Antwort ist vielleicht auch ein bisschen anders als die meisten LäuferInnen jetzt, gerade die Marathonis, weil ich gehofft haben oder vermuten. Ich bin dann nochmal ziemlich tief reingegangen. Ich fand es nämlich sehr, sehr spannend, das Thema. Und ich muss da sagen, auch ja und nein, schon direkt auf die Antwort, also als Antwort. Ich habe mir nämlich das Marathonlaufen konkret angeguckt. Also hier geht es jetzt nicht darum, ist Laufen ungesund, weil ich glaube, da wissen wir alle, nein, ist es nicht. Laufen ist gesund. Laufen ist an sich was richtig Gutes, was auch gesundheitsfördernde Effekte hat. Aber ich wollte konkret wissen, ist das Marathonlaufen denn so gesund wie das ja jetzt nur gesundheitserhaltende Laufen? Und da gibt es eine oft zitierte Beispielstudie, die ist im Journal of the American College of Cardiology 2020 erschienen. Und ich habe mir die mal ein bisschen genauer angeguckt, weil die wird, wie gesagt, oft zitiert. Aber ich finde, da fallen manchmal so Informationen hinten runter, die wichtig wären, um das Ganze in den richtigen Kontext zu setzen. Dann vielleicht erstmal die Fakten. Also in der Studie wurden Erstmarathonis begleitet und ihre körperliche Verfassung in der Zeit vor und nach dem Marathon wurde untersucht. Es gab insgesamt 237 TeilnehmerInnen. Das Training ging 6 Monate und schönerweise waren 139 Personen danach so angefixt, dass sie im weiteren Verlauf noch einen Marathon gelaufen sind. Also viele von denen hatten richtig Spaß und war eine gute Sache für die. Und die positiven Effekte, die wohl dieses Training hatte, wurden eben untersucht und da gibt es auch einige und die will ich auch wirklich hervorheben, weil die sind sehr bemerkenswert. Erstens, es kam zu einer Verjüngung der Gefäße, also das Training und das Laufen des Marathons hat tatsächlich die Steifigkeit der Hauptschlagader, der Aorta, reduziert und es entsprach in dem Fall dann einer Verjüngung des Gefäßalters um etwa 4 Jahre.
Wow.
Also von nur 6 Monaten Training, 4 Jahre, eigentlich 4 Lebensjahre, die Uhr zurückgedreht, finde ich auch wirklich bemerkenswert. Dann darf man auch gerne hervorheben. Dann kam es außerdem zu einer Senkung des Blutdrucks, weil ja durch das Training ist tatsächlich der Blutdruck gesunken und davon haben besonders die älteren, langsameren männlichen Läufer in dieser Studie profitiert, die vorher schon einen etwas höheren Blutdruck hatten. Die hatten dann tatsächlich durch den Trainingseffekt dann gesenkte Blutdruckwerte, also auch sehr schön. Ist ja natürlich auch eine hoffnungsvolle Botschaft, dass die Studie dann an der Stelle zeigt, dass eine altersbedingte Versteifung der Arterien nicht unumkehrbar ist und dass 6 Monate, wirklich nur 6 Monate gezieltes Training, diese ganzen Altersprozesse oder doch Alterungsprozesse eigentlich teilweise zumindest rückgängig machen kann. Und es gab tatsächlich auch Entwarnung beim Thema Knie. Das ist ja auch immer so ein Thema. Macht jetzt Marathonlaufen Kniearthrose, schädigt es die Knie. Da wurde eine begleitende Untersuchung zu der Studie gemacht und die hat ergeben, dass das Marathontraining bei den LaufanfängerInnen im mittleren Alter die Kniegelenke in der Regel nicht weiter geschädigt hat. Also auch da Entwarnung. Tatsächlich gab es sogar bei manchen Leuten eine Art Heilungseffekt im Gelenk. Also überraschenderweise haben sich bei manchen TeilnehmerInnen sogar die Vorschäden verbessert, die sie in den Hauptbelastungszonen des Kniegelenks hatten. Also es wurden danach MRT-Scans gemacht und die sind bei manchen sogar besser ausgefallen als vorher. Krass. Also fand ich auch sehr bemerkenswert. Warum ist das Ganze trotzdem mit Vorsicht zu genießen? Also wie gesagt, ich bin da nochmal tief reingegangen, habe mir die gesamte Studie durchgelesen und erstmal müsste man meiner Meinung nach ein bisschen mehr festhalten, dass es sich bei den TeilnehmerInnen generell um LaufanfängerInnen gehandelt hat. Also wir haben keinen Vergleich, welche Effekte jetzt zum Beispiel, also welche Langzeiteffekte generell beim Marathontraining auftauchen. Das waren jetzt alles LaufanfängerInnen, die tiefer ins Lauftraining eingestiegen sind. Was jetzt für Effekte ein Halbmarathontraining zum Beispiel gehabt hätte, das wissen wir alles nicht. Also es gibt keine vergleichbaren Studien. Es wurde sich eben nur diese speziellen Erstmarathonis angeguckt. Wichtig auch festzuhalten, 71 sind den Marathon nicht gelaufen und 52 Personen davon wegen einer Verletzung. Das heißt, wir haben ein 20-prozentiges Verletzungsrisiko, was schon recht hoch ist, finde ich, jetzt bei dieser Anzahl an Personen. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der mich auch sehr überrascht hat. Tatsächlich war der Trainingsumfang aller Teilnehmenden ziemlich moderat. Es wurde leider, das finde ich ist auch ein großes Manko an der Studie, es wurden nicht konkret festgehalten, die Trainingsumfänge der einzelnen Teilnehmenden. Es gab nur eine Schätzung und die Schätzung hat ergeben, dass die Teilnehmenden im Schnitt circa 10 bis 21 Kilometer pro Woche nur gelaufen sind. Also sehr moderate Umfänge, muss ich an der Stelle sagen. Im Schnitt sind die Leute so Zeiten von ungefähr 5 Stunden gelaufen im Marathon. Aber ja, wie gesagt, eine sehr, sehr geringe Anzahl an Kilometern. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hätte jetzt mit höheren Umfängen gerechnet. Ich hätte jetzt wahrscheinlich mit so, ich meine zum Beispiel 60 Kilometer ist nicht unüblich in der Marathonvorbereitung, dass die Personen jetzt nur 10 bis knapp 20 Kilometer pro Woche gelaufen sind, ist jetzt auch nicht sehr repräsentativ für so ein klassisches Marathontraining, oder?
Nee, irgendwie nicht. Und man weiß ja auch nicht, haben sie dazu vielleicht noch ein Krafttraining gemacht, was dann vielleicht auch die Vorschädigungen wieder reversiert hätte.
Ja.
Das wäre auch interessant zu wissen. Aber so 10 bis 21 Kilometer ist natürlich sehr wenig.
Ja.
Gut, es sind AnfängerInnen. Man weiß nicht, worauf die Schätzung irgendwie basiert. Ich meine, einsteigen für einen soften Einstieg absolut. Ne? Wenn die zum Beispiel in 3 Einheiten aufgeteilt sind, die dann 5 Kilometer und die letzte Einheit dann ne, für so einen Anfänger oder eine Anfängerin Longrun von 10, 11 Kilometer sind. Für einen Einstieg wäre das, ja, okay, aber gerade hin Richtung Wettkampf, um ein bisschen wettkampfspezifischer zu trainieren, erscheinen mir die Umfänge auch sehr gering, ne? Sehr wenig. Ja.
Ja, das dachte ich eben auch.
Also ob Einsteiger hin oder her.
Ja.
Aber man muss ja irgendwann mal so ein bisschen auch in die Marathon-Anzahl, Kilometeranzahl kommen.
Man
also man
ja
muss ja so ansatzweise auch mal den Körper
genau
darauf vorbereiten, wirklich so eine lange Distanz zurückzulegen.
Ja. Also ich war auch überrascht. Ich muss auch sagen, Chapeau, dass sie dann in nur 5 Stunden,
ja,
sag ich mal, mit so geringen Umfängen durchgekommen sind. Gratuliere Absolut auch an alle, die es geschafft haben. Aber ich finde trotzdem, dass das die Botschaft der Studie so ein bisschen verändert. Weil eigentlich sagt die Studie ja aus, die positiven Effekte, also ne, diese positiven gesundheitsförderlichen Effekte, also zum Beispiel die Gefäßverjüngung um 4 Jahre, ne, die wurden nicht durch jetzt so ein klassisches mörderisches Profiprogramm von irgendwie 80 km/h pro Woche erreicht, sondern eigentlich durch ein sehr moderates Pensum, das theoretisch auch fast alle HobbyläuferInnen irgendwie im Alltag unterbringen können. Ich finde halt, die Botschaft ist nicht hohe Marathonumfänge ist unbedingt gesund, aber auf jeden Fall ein Lauftraining, was gut in den Alltag unterzubringen ist.
Ja.
Und besonders sind die Effekte natürlich positiv, wenn du vorher nicht gelaufen bist und dann anfängst. Da sind die natürlich am sichtbarsten.
Ja.
Wie es jetzt bei langjährigen LäuferInnen aussieht, die vielleicht jedes Jahr mehrere Marathons laufen oder so, dazu gab es jetzt in der Studie zumindest keine Aussage. Also ja, moderates Training macht das Herz deutlich jünger, aber ob jetzt speziell die Marathondistanz da so eine große Rolle drin spielt, so finde ich ein bisschen fraglich. Ich will den Marathon jetzt an der Stelle natürlich auch nicht schlecht reden. Ich weiß, viele von unseren HörerInnen laufen gerne Marathon. Und man darf ja auch positiv hervorheben, dass gerade für EinsteigerInnen oder auch für Leute, die dranbleiben wollen, die Zielsetzung ein riesengroßer Motivator ist. Ne?
Ja.
Also die Forschenden haben auch betont, dass dieses konkrete Ziel, also sich einen Marathon als Ziel zu setzen, ein sehr, sehr starker Motivator war bei diesen Personen, um dann auch im fortwährenden Verlauf einen aktiven und gesunden Lebensstil beizubehalten. Es ist ja schon wichtig, dass man sich Ziele setzt. Es muss jetzt nicht der Marathon sein, aber es könnte auch ein Zehner sein, es könnte ein Halbmarathon sein. Wenn man dafür gesünder lebt, mehr Schritte im Alltag hat, dann glaube ich, reicht das auch schon. Es muss jetzt für wirklich ein rein gesundheitserhaltendes Programm nicht der Marathon sein.
Oh ja, und wenn es ein Marathon ist, dann halt ein Marathon. Also ich würde jetzt nicht in die Hände klatschen und jubeln, wenn ich einen Athleten habe, eine Athletin, die kommt und sagt, ich möchte jetzt 3-4 Marathons im Jahr laufen. Also ich glaube, das ist auch primär so, dass eine gesundheitsschädliche, wenn ich mich auf einen Marathon im Jahr gut vorbereite, gut trainiere, mich gut ernähre, dann würde ich gar nicht so sagen, das ist jetzt per se ungesund. Aber nee. Wenn ich eben 3-4 Marathons laufe, zu wenig Regeneration habe, weil irgendwie muss ich ja dann nach dem ersten Marathon direkt wieder ins Training einsteigen, wenn ich dann den zweiten noch laufen will und dann Raubbau an meinem eigenen Körper betreibe, weil ich meinem Körper gar keine Zeit lasse, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Schlechteste, was du deinem Körper antun kannst.
Ja, also ich finde es auch sehr individuell, ob jetzt dann am Ende ein Marathon gesund ist oder nicht. Ja. Weil, wie du gerade gesagt hast, wie ist der Trainingsalltag? Wie schnell wird gesteigert? Wie hoch sind die Umfänge? Was ist die Zielzeit der Person? Hat die Person irgendwelche körperlichen Dysbalancen? Hat die Person irgendwelche Vorerkrankungen? Mhm. So all das fließt ja mit rein. Ist der Alltag stressig? All das wird auch die Regeneration beeinflussen und alles drumherum. Also ja, ich finde, man kann sagen, Marathontraining ist nicht für jeden und jede gesundheitsförderlich. Es ist aber auch nicht für jede und jeden ungesund. Und also ganz klares Ja gibt es auf jeden Fall für Laufen generell, aber sobald es dann in die höheren, wirklich auch ambitionierten Trainingsumfänge geht, ja, da muss man auch irgendwie das Risiko für Überlastungsverletzungen im Blick zumindest behalten und dahingehend dann die eigenen Umfänge anpassen und auch die Regenerationszeit und den Alltag. Das ist ganz wichtig, denke ich. Ja. Ich habe die Studie aber auch nochmal verlinkt für all diejenigen, die nochmal selber reingucken möchten.
Perfekt. Ja. Genau, und dann kommen wir auch schon zu einer Frage, die haben wir auch per Text geschickt bekommen. Passt jetzt so ein bisschen gut rein mit dem ganzen Laufen, Laufen, Laufen. Die Frage war, oder die Behauptung, die Theresa immer gehört hat oder immer hört, ist, Laufen allein macht schlank. Und auch das hört man ja immer wieder, dass viele auch mit dem Laufsport starten, um an Gewicht abzunehmen. Vorweg nochmal der Disclaimer, dass ihr nicht laufen müsst, um irgendwie dünner zu werden. Ja. Dass ihr mit Sicherheit gut so seid, wie ihr seid. Aber wenn ihr das Ziel habt, ein bisschen Gewicht zu verlieren und denkt, ich werde jetzt nur Cardio machen, nur laufen, seid ihr so ein bisschen auf dem Holzweg, weil letztendlich ist die Kalorienbilanz irgendwie der König. Laufen verbrennt zwar ordentlich Kalorien, ne, je nachdem wie groß und schwer du bist, so 600 bis 800 Kalorien in der Stunde. Aber letztendlich kannst du deine Diät nicht mit einem Lauf ausgleichen. Das heißt, es muss sich immer irgendwie die Waage halten. Und ich kenne es selbst von mir und vielleicht viele von euch da draußen auch. Gerade wenn man so mit dem Laufen anfängt, ist viel der Belohnungseffekt im Kopf oder spielt da eine große Rolle, weil man natürlich sich auch einen Belohnungsanreiz setzt. Und meistens machen wir das ja irgendwie über, danach gibt es ein großes Eis oder heute abends gehen wir dann den Burger essen, dass wir sagen, nach dem Laufen, da gönnen wir uns so richtig. Und da ist oft das Problem, dass wir dann, wenn wir unseren ersten Zehner gelaufen sind, unseren ersten Halbmarathon, dann feiern wir das. Und danach irgendwie durch den Belohnungseffekt essen wir deutlich mehr, als wir sonst gegessen hätten. Auf jeden Fall. An so einem regulären Tag, an dem wir vielleicht nicht gelaufen wären. Klar, wir haben auch mehr verbrannt. Aber letztendlich ist oft das Problem, dass dann die Kalorienbilanz am Ende des Tages vielleicht doch gar nicht so im Defizit ist oder schlimmer noch, wenn man abnehmen möchte, im Überschuss. Und letztendlich habe ich dann davon überhaupt gar keinen Effekt des Abnehmens. Das zweite Problem, was ich auch immer beobachte mit diesem, ich laufe jetzt, um abzunehmen, ist dieses Cardio-only. Also ich mache nur Cardio, ich gehe laufen, gehe vielleicht auch noch aufs Rad und auf einen Crosstrainer und Stepper und was es nicht alles gibt und habe dazu noch ein Kaloriendefizit, damit ich eben auch meinen Körperfett oder was auch immer das Ziel ist, verliere. Wenn wir so da rangehen, dann rutschen wir ganz schnell in so eine katabole Stoffwechsellage. Das heißt, wer viel läuft mit einem Kaloriendefizit, vielleicht auch mit einem zu hohen Kaloriendefizit, weil das gibt es auch immer wieder, dass die Leute das ein bisschen zu hoch ansetzen, dann riskiert man, dass der Körper eben nicht nur das gewünschte Fett abbaut, sondern eben auch die Muskulatur, um irgendwie Energie zu generieren. Weil das gibt es, glaube ich, auch überall wird das propagiert, der Körper ist grundsätzlich faul und möchte Energie sparen.
Ja.
Das heißt, was macht er, wenn er eben zu wenig Energie zur Verfügung hat? Er versucht irgendwo die Energie zu generieren und das macht er dann eben aus der Muskelmasse. Und wenn ich weniger Muskelmasse habe, dann habe ich auch einen geringeren Grundumsatz. Das heißt, ich verbrenne weniger Kalorien und dann werde ich noch weniger Gewicht abnehmen. Ne? Also wenn du läufst zum Beispiel und du läufst das erste Mal in deinem Leben 10 Kilometer, dann wirst du bei dem Lauf vermutlich noch mehr Kalorien verbrennen, als wenn du in einem halben Jahr nochmal 10 Kilometer läufst, weil dein Körper einfach mit weniger Energieaufwand die ganze sportliche Aktivität irgendwie absolvieren kann, weil er natürlich an allen Ecken und Enden die Energie sparen möchte. Und genau das ist dann der Trugschluss, dass ich nur mit wenig Laufen viel verbrennen kann, weil irgendwann wird dein Körper so auf Sparflamme sein und so ökonomisiert arbeiten, dass du damit eben nicht mehr viel verbrennst. Und genau da setzt dann eben wieder unser beliebtes Krafttraining an, was ich immer predige, weil Krafttraining dann den neuen Reiz setzt. Ja, wenn du Kraftsport machst, baust du deinen Motor aus, also deine Muskulatur. Und was passiert, wenn wir einen größeren Motor haben? Wir verbrauchen mehr Sprit. Und das auch, wenn wir jetzt metaphorisch an der Ampel stehen. Also auch wenn wir schlafen, auch wenn wir sitzen, auch wenn wir kein Training mehr machen. Ne? Der sogenannte Nachbrenneffekt. Und wenn wir eben mehr Muskulatur haben, die mehr verbrennen, dann ist nämlich auch unser Grundumsatz 24/7 höher. Das heißt, wir verbrennen mehr Kalorien. Und dann muss unser Kaloriendefizit, was wir essen, vielleicht gar nicht mehr so krass hoch sein, weil wir ja grundsätzlich, oder dann ne, müssen wir nicht mehr so viel auf Nahrung verzichten, weil wir ja schon mehr verbrennen. Das heißt, durch ein metabolisch aktives Muskelgewebe, was wir durchs Krafttraining aufbauen können, haben wir einen höheren Grundumsatz und können paradoxerweise, wie es klingt, durch Krafttraining und Laufen als Kombi deutlich besser Gewicht abnehmen als nur durchs Laufen.
Ja.
Genau. Und dazu kommt natürlich dann noch der Stresspegel. Ne, meistens ist ja auch Cardio, 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 man stresst sich selbst, man will unbedingt vielleicht die Kilos verlieren oder man will unbedingt schneller werden und macht deshalb nur Cardio. Und wenn wir ohne viel Ausgleich und Regeneration zu viel Cardio treiben, dann steigt natürlich auch unser Stresshormon Cortisol an. Und wenn wir dauerhaft erhöhtes Cortisol haben, also einen chronisch erhöhten Cortisolspiegel, begünstigt das Wassereinlagerung in unserem Körper. Ne? Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. So irgendwie ja so aufgeschwemmte Arme, Füße, was weiß ich. Und die Wassereinlagerung verhindern den Fettabbau, vor allem am viszeralen Fett, also an dem ja, unterschichtigen Bauchfett. Das heißt, zu viel Cardio ohne ne, einen Ausgleich, zu viel Cortisol, Fett geht nicht verloren.
Ja.
Deswegen der Mythos, Laufen macht schlank, ist meiner Meinung nach absoluter Quatsch.
Ja.
Vergesst nicht euer Krafttraining, das macht euch wirklich schlank und vor allem auch stark.
Ja. Das ist ja auch viel wichtiger. Also ich hoffe, dass die meisten unserer HörerInnen nicht laufen, weil sie schlank sein wollen. So, das ist irgendwie ein blöder Motivator meiner Meinung nach. Mhm. Kennt man vielleicht eher auch so aus der Anfängerzeit so. Ich glaube, ganz am Anfang, als ich mit Cardio angefangen habe, weiß ich auch nicht, vielleicht war das auch mein Ziel. Ich dachte auf jeden Fall auch, dass Cardio super schlank macht und dass Cardio die beste Möglichkeit ist und Laufen einfach mal die beste Möglichkeit ist, um irgendwie Kilos zu verlieren.
Ich auch und ich habe Sportwissenschaft studiert und dachte während meines Studiums trotzdem noch, ich kann laufen, damit ich irgendwie schlank aussehe. Und das ist völliger Quatsch, weil erst dann, als ich wirklich richtig, richtig trainiert habe, so fühlt man sich viel besser.
Ja, genau. Und es ist ja auch so viel gesünder, wenn man starke Muskeln hat fürs Laufen, so für auch die Alterung, ne, also für alles.
Ja, und Verletzungsprävention.
Verletzungsprävention. Für alles hat irgendwie Krafttraining auch eine Relevanz. Darf man nicht vergessen bei der Sache. Aber finde ich gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil man das so, ich glaube, gerade so im gemeinen Volksmund immer wieder auch hört, ne? Und so liest auch. Jetzt weiß ich nicht, wenn man sich irgendwelche Brigitte-Magazine oder so angucken würde, da würde auch safe immer noch drinstehen.
Ja.
Ein bisschen joggen.
Ja, weil das ja auch irgendwie alle direkt so magisch anzieht, wenn es heißt so, du musst nur 20 Minuten joggen gehen um XY.
Genau.
So, das ist natürlich dann erstmal total. Klingt total logisch und greifbar für die Leute und auch in den Alltag integrierbar. Ja, 20 Minuten kriege ich hin oder ne, nur laufen. Es ist ja nur laufen. Dafür braucht man nichts. Man braucht nicht ins Fitnessstudio. Man kann sich einfach die Laufschuhe schnüren und los geht's. Aber es sind halt eben so viele Faktoren, die da mit reinspielen und uns irgendwie ja, im Dunkeln tappen lassen.
Total. Ich finde das auch ein bisschen, also fast schon unfair den Leuten gegenüber, die dann mit dem Laufen anfangen, weil sie sind dann enttäuscht. Weißt du, man liest halt irgendwo, ja, dieses winzige Workout, das sorgt schon dafür, dass du 500 Kilokalorien verbrennst oder so. Und du glaubst dem erstmal als Laie, weil du gar nicht checkst, dass das ja auch gar nicht auf dein Körpergewicht, deine Größe, auf deine Fettverteilung und so abgestimmt ist. Und dann wunderst du dich, dass es nicht so ist. Also allein für diejenigen, die mit dem Laufen anfangen aus diesem Grund, ist schon wichtig, dass man da für Aufklärung sorgt, um die Leute auch ja irgendwie eine realistischere Vorstellung haben zu lassen. Weil
total, ja.
Wie traurig ist es auch, wenn man mit dem Laufen aufhört, weil man keine Erfolge sieht. Das ist ja auch dann...
Ja, ohne richtig die Freude am Laufen entdeckt zu
genau,
haben.
Genau, ja, weil manchmal muss man sich auch durchbeißen, bis die Freude beim Laufen wirklich kommt.
Ja, ja. Und ich meine, letztendlich haben wir natürlich, gerade wenn ihr regelmäßig trainiert, da hat man natürlich auch mehr Hunger und muss mehr essen.
Richtig.
Deswegen ist es auch oft am Anfang so, dass Leute, die reinstarten mit dem Lauftraining, natürlich auch erstmal total überrascht sind. So, warum nehme ich denn erstmal zu und warum habe ich so viel Hunger?
Stimmt.
So, das ist auch ein großer Teil, dass sich auch da der Körper natürlich erstmal dran gewöhnen muss. Und wie gesagt, wenn ihr mehr laufen geht, dann lernt euer Körper ja auch ökonomischer damit umzugehen. Und irgendwann wird sich das einpendeln, wie es immer so ist. Es braucht alles so ein bisschen Zeit.
Ja, richtig. Also realistisch bleiben und nicht den Lügen glauben, die man dann manchmal so liest, so Abnehmblättern.
Ja.
Okay, last but not least haben wir noch eine Frage bekommen von Pia. Da hören wir auch nochmal rein jetzt zum Schluss.
Hi, ich wollte wissen, macht es wirklich krank, wenn man beim Laufen in der Kälte schwitzt? Weil eigentlich sagt man ja immer, Laufen ist gut für das Immunsystem. Wie sieht es denn dann aus bei Laufen in der Kälte?
Ja, das kennt man ja. Das dachte ich zumindest so im Jugendalter auf jeden Fall auch immer noch. Also diese Frage mit dem, was ist jetzt eigentlich gut fürs Immunsystem, macht Kälte krank, ist, glaube ich, schon was man sich immer wieder stellt. Ich habe das damals so halt durch meine Eltern auch immer wieder gehört. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dieses
so
wenn dir kalt ist, wirst du auf jeden Fall krank.
Ja.
Wenn du ein kaltes Eis isst, kriegst du Halsschmerzen. So diese,
okay, das kenne ich nicht.
Ja, okay, das habe ich auch immer gehört. Also wirklich so diese Mythen von wegen, dass halt die Kälte an sich das Problem ist. Deswegen ist naheliegend, sich natürlich dann auch zu fragen, wenn ich jetzt viel in der Kälte laufe, ist das jetzt eigentlich gut für mein Immunsystem oder nicht? Da gibt es glücklicherweise Entwarnung, weil nicht die Kälte macht krank, sondern ausschließlich Viren. Also eine Erkältung oder eine Grippe, all das kann nicht durch niedrige Temperaturen oder Feuchtigkeit allein verursacht werden. Ohne Erreger im Endeffekt gibt es keine Krankheit, egal wie sehr man friert. Aber die Kälte kann natürlich die Rahmenbedingungen für Viren verbessern. Also das Problem, was wir beim Laufen gerade jetzt im Winter haben, gut, jetzt ist es ziemlich warm, da werden die meisten sich nicht so Gedanken drüber machen, aber gerade an diesen so nasskalten Tagen, wenn man da unterwegs ist, haben wir folgendes Problem, und zwar: Wir schwitzen ja, um unseren Körper runterzukühlen. Wenn es aber dann draußen kalt oder auch vielleicht sogar nass ist, kühlt diese nasse, kalte Kleidung den Körper schneller aus, als dass er Wärme nachproduzieren kann. Und was passiert, wenn der Körper auskühlt? Es ziehen sich die Blutgefäße zusammen, besonders in den Schleimhäuten, um die Wärme im Inneren zu halten. Und weniger Durchblutung bedeutet weniger Immunzellen vor Ort, die diese Viren, die uns dann halt im Alltag begegnen, abwehren könnten. Das Problem ist tatsächlich nicht das Schwitzen während der Belastung, weil da unser Immunsystem so richtig aktiv ist und eigentlich auf Hochtouren läuft. Die Durchblutung ist da auch eigentlich top. Das Problem ist erst, wenn man mit der Bewegung aufhört und dann der Schweiß immer noch überall ist. Da ist das Risiko, krank zu werden, dann tatsächlich nicht so gering, wenn man weiterhin in der Kälte steht. Also jeder kennt ja auch den Begriff Open-Window-Effekt direkt nach dem Lauf. Also wenn man dann im nass geschwitzten Shirt 15 Minuten irgendwo noch rumsteht, da sinkt natürlich während der Zeit dann die Körpertemperatur sehr stark ab. Und das Immunsystem ist kurzzeitig erschöpft, fährt halt runter, weil die Belastung zu Ende ist. Das ist dann eine Einladung für Viren. Also wenn dann irgendwo Viren im Umlauf sind, kann es natürlich sein, dass man dafür dann anfälliger ist. Aber während der Belastung selber in der Kälte hat man das Problem eigentlich nicht. Ich habe dann auch noch ein paar Tipps rausgesucht. Klar, ist jetzt gut warm gerade draußen, aber saved euch die vielleicht für dann, wenn es wieder kälter wird. Und zwar Tipp Nummer 1, Funktionskleidung statt Baumwolle, am besten im altbekannten Zwiebellook. Das Ziel ist da übrigens nicht, gar nicht zu schwitzen, das geht ja gar nicht. Aber wir wollen den Schweiß eben vom Körper wegleiten, damit man dann nicht so schnell auskühlt, wenn man stehen geblieben ist. Dann zweiter Tipp, natürlich Mütze und Handschuhe, kennt ja glaube ich auch jeder, weil wir über den Kopf so viel Wärme verlieren. Das ist besonders wichtig, in den Extremitäten verlieren wir auch viel Wärme. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich eigentlich immer ein Stirnband trage im Winter. Mhm. Und das reicht dann auch schon, um mich wirklich extrem warm zu halten. Also es muss auch nicht immer eine Mütze sein. Ja. Das Stirnband reicht bei mir zumindest auch schon. Weil wenn der Kopf gerade warm bleibt, dann muss der Körper die Durchblutung auch gerade in den Schleimhäuten weniger stark drosseln. Das ist natürlich wichtig, weil wir über die Schleimhäute so viel aufnehmen. Und da landen dann meistens auch die Viren als erstes. Und Tipp 3, das sofort Trocknen-Prinzip, also nach dem Lauf bitte sofort rein ins Warme, nasse Sachen ausziehen, heiß duschen, trockene Kleidung anziehen. Ich glaube, auf die Art ist man dann am safesten. Ich mache das persönlich auch immer. Ich hoffe, du auch.
Ja, ich gehe immer direkt duschen, weil ich sonst direkt erfriere. Ja. Es gibt ja auch die Menschen, die dann irgendwie noch so nachschwitzen und die dann irgendwie noch eine halbe Stunde, was weiß ich, in der Küche oder im Wohnzimmer erstmal sich hinsetzen, bis so richtig nachgeschwitzt ist. Ich finde das da auch gefährlich, weil ich meine, man schwitzt irgendwie noch, aber letztendlich kühlt der Körper ja auch durch das Schwitzen ja schon runter. Also auch die Nachschwitzleute unter euch, versucht trotzdem vielleicht mal direkt duschen zu gehen und dann die ersten 2-3 Minuten vielleicht ein bisschen kühler zu duschen, um nochmal so ein bisschen runterzukühlen und dann direkt warm nachzuduschen. Aber ja, es ist natürlich auch unangenehm, wenn man aus der Dusche kommt und dann immer noch irgendwie schwitzt vom Lauf. Ja. Das kennt man ja auch im Sommer ganz gerne mal, wenn man dann nach der Dusche irgendwie gefühlt immer noch genauso klebt wie davor. Ja. Aber direkt duschen, beste.
Schon. Ich muss sagen, ich habe da auch die Erfahrung gemacht, es ist nicht unbedingt immer eine Erkältung, die man sich da einfängt, wenn man so lange wartet und aber schon ausgekühlt ist. Sondern ich habe auch jetzt schon öfter das Problem gehabt, wenn ich zu lange gewartet habe, dass ich mir dann irgendwo so eine leicht verkühlte Muskelstelle oder so hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber das ist auch richtig ätzend, wenn man dann einfach vielleicht den unteren Rücken oder so zu sehr auskühlen lassen hat und dann erstmal schön verspannt an der Stelle ist. Also falls ihr viele Verspannungen habt nach dem Laufen, das kann auch ein bisschen davon kommen, dass die Muskeln halt so kalt ausgekühlt wurden. Ja. Und deswegen duschen direkt ist auch besser für die Leute um euch herum.
Ja, ist so.
Also tut damit allen einen Gefallen. Stimmt. Genau. Aber wie gesagt, Schwitzen alleine macht jetzt in der Kälte nicht krank. Wichtig ist nur, dass man die Immunabwehr da jetzt nicht zu sehr strapaziert, indem man in der Kälte stehen bleibt und weiter vor sich hin schwitzt und sich nicht wärmt.
Und das Immunsystem könnt ihr auch unterstützen, indem ihr nach eurem Lauf was richtig Schönes esst. Stimmt. Was Gesundes, Ausgewogenes. Und dann seid ihr doppelt auf der sicheren Seite.
Das ist sowieso das Wichtigste, dass man sich natürlich gut verpflegt.
Ja.
Verpflegungsmythen hatten wir jetzt in der Folge nicht drin, aber vielleicht ja in der nächsten.
Ja.
Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch noch einiges, was da so rumschwirrt. Aber ja, das würde ich sagen, war es für heute mit unseren Mythen. Ich hatte viel Spaß.
Ich auch, das war eine schöne erste Folge.
Ja.
Genau, und falls ihr gerade vielleicht auch Ernährungsmythen oder Behauptungen immer wieder hört, könnt ihr sie uns immer noch zukommen lassen unter achilles.running bei Instagram. Mhm. Und ja, wer weiß, was sich so ansammelt und dann sitzen wir vielleicht bald wieder hier.
Ja, das wird auch schön, auf ein weiteres Mal mit neuen Mythen. Ja, wie Julia gerade gesagt hat, schreibt uns gerne eure Mythen, eure Behauptungen, die ihr schon immer mal gefact-checkt haben wolltet. Wir nehmen uns dessen gerne an. Ansonsten haben wir nächste Woche wieder eine spannende Folge für euch vorbereitet. Bis dahin bleibt gesund und keep on running.